Hallo, mein Name ist Lars Konarek und ich bin Überlebenstrainer. Ich vermittle wichtige Fähigkeiten, mit denen du in der Natur überleben kannst, wie das Finden von essbaren Pflanzen, das Navigieren mit Hilfe der Sterne oder das Entfachen eines Feuers ohne künstliche Hilfsmittel. Für euch nehme ich alle 14 Tage spektakuläre Szenen aus bekannten Filmen und Serien unter die Lupe, in denen Survival Skills gezeigt werden. Ich analysiere, ob diese realistisch sind oder doch eher in die Mythenwelt des TV gehören. Zudem gebe ich zum Gezeigten meine subjektive Einschätzung als Profi ab. Wenn euch das Thema Survival interessiert, mehr zu meinen Trainings und mir findet ihr auf www.larskonarek.de. Hallo und herzlich willkommen bei Survival Check und zur mittlerweile schon 11. Folge des Podcasts. Ich möchte hiermit mal ein fettes Danke an die Hörer weitergeben. Die Downloadzahlen sprechen für sich. Vielen Dank, dass ihr meinen Podcast verfolgt und wer ihn bis jetzt noch nicht abonniert hat, sollte das schnell tun, damit er keine Folge mehr verpasst. Vorab noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich bin schon seit mehr als 15 Jahren hauptberuflicher Überlebenstrainer und habe bereits einige Fachbücher zum Thema Überleben in der Wildnis, essbare Pflanzen, Überleben in Krisen- und Katastrophenfällen und so weiter verfasst. Hier gibt es wichtiges Wissen für Notsituationen. Ein Teil meiner Werke findest du verlinkt in den Shownotes. Vielleicht ist das ein oder andere interessante Thema für dich dabei. Heute gibt es etwas völlig anderes, was das Setting im Film betrifft. Wir hatten bisher im Podcast alle möglichen Klimabedingungen und diverse überlebensfeindliche Landschaften. Jedoch, und jetzt dürft ihr raten, noch nie den Dschungel. Und wie es der Zufall so will, heißt der heutige Film Jungle und wurde auch noch im Urwald gedreht. Der Film kam 2017 in die Kinos. Die Hauptrolle in dem Streifen spielt Daniel Radcliffe, den ihr sicherlich noch als niedlichen Hauptdarsteller aus dem Kinderfilm Harry Potter kennt. Die Story. Der junge Jossi Ginsberg fühlt sich noch nicht bereit für ein konventionelles Leben und tritt eine Reise nach Lateinamerika an. Er lernt in Kolumbien den Schweizer Markus kennen, in Bolivien später Kevin, einen US-amerikanischen Naturfotografen. Die drei stoßen auf Karl, einen Aussteiger, der sie zu einem Dschungeltrip überredet. Er erweckt ihre Neugier mit einem bislang unberührt von der Zivilisation lebenden indigenen Stamm, den Karl mit ihnen aufsuchen möchte. Außerdem wollen sie Gold schürfen. Der Trip wird zu einer grausamen Odyssee. Umgeben von einer unberührten und tödlichen Natur müssen zwei Abenteurer den Weg zurück in die Zivilisation finden. Zur Analyse. Die vier Männer gehen mit ihrem Gepäck durch den Dschungel. Jossi blödelt etwas herum und der Aussteiger Karl bemerkt, dass sie sich beeilen sollen, da es gleich regnen wird. Der Fotograf entgegnet ihm skeptisch und bemerkt, dass doch gar keine Wolken am Himmel zu sehen sind. Die nächste Szene zeigt dann, wie sie im Starkregen weiterlaufen. Als der Regen aufgehört hat, stehen die Männer teilweise halbnackt um ein Lagerfeuer rum und trocknen ihre Bekleidung, die sie unter anderem auf einem Stock aufgelegt ans Feuer halten. Das ist vom Prinzip her richtig, denn nasse Bekleidung, die man am Körper trägt, ist nicht gerade angenehm. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit im Dschungel trocknet Bekleidung auch nur schwierig von allein. Daher ist es gut, dass sie das Feuer nutzen. Von diesem Aspekt her also erste Sahne. Man muss aber beim Trocknen am Feuer vorsichtig sein, denn moderne Textilien und vor allem Funktionsbekleidung sind sehr anfällig für Beschädigungen. Ich konnte schon oft bei meinen Survival-Trainings im Wald beobachten, wie Teilnehmer meiner Kurse ihr Kunstfasershirt am Feuer getrocknet haben und dieses danach verformt, verschmort oder komplett eingegangen als missglückter Versuch des Trocknens erhalten haben. Was ich auch häufig mitbekomme, ist, dass Funken vom Feuer wegfliegen und dann hässliche Löcher in moderne Funktionsjacken brennen, die mit Hightech-Materialien wie Gore-Tex oder Event ausgestattet sind. Das tut dann dem Geldbeutel richtig weh, denn dort, wo ein Loch in der Jacke ist, kommt Feuchtigkeit hinein. Und diese Jacken kauft man sich ja deswegen, um die Feuchtigkeit von außen abzuhalten. Der Klassiker, vor dem ich immer eindringend warne, ist das Trocknen von Schuhen an einem Feuer. In vielen Fällen machen die Teilnehmer den Fehler, dass sie ihre nassen Schuhe zu nah am Feuer platzieren. Das kann dazu führen, dass bei Lederschuhen das Leder brüchig wird, wenn es durch die Hitze getrocknet wird. Für nasses Leder gibt es nichts Schlimmeres als Hitze. Dazu muss man wissen: Die verschiedenen Sohlen von Wanderschuhen sind miteinander verklebt. Die Profilsohle beispielsweise, die Sohle, die für einen sicheren Halt auf dem Boden sorgt, ist mit der Mittel- und der Obersohle verklebt. Dieser Kleber mag hohe Temperaturen nicht und das Resultat, was dabei herauskommt, ist immer, dass sich die Laufsohle von den anderen Sohlen löst. Das sogenannte Krokodil entsteht, wenn die Sohle dann halb vom restlichen Schuh getrennt nach unten hängt. Sieht witzig aus, ist aber alles andere als gut. Erstens fehlt der sichere Tritt und das kann je nach Terrain schwierig werden. Und zweitens ist ein unterschiedliches Sohlenhöhenniveau für die Orthopädie nicht gut. Dadurch entsteht auf Dauer beim Menschen ein Beckenschiefstand, wenn er läuft, weil der Körper versucht, die unterschiedliche Höhe auszugleichen. Und das kann bei längeren Touren und weiteren Strecken zu schlimmen Rückenproblemen führen. Wie trocknet man nun Schuhe richtig am Feuer? Man platziert sie mit einem sicheren Mindestabstand zur Flamme. Dieser ist dann gegeben, wenn man sich langsam mit dem Handrücken zur Feuerstelle hin nähert. Wird es lauwarm am Handrücken, ist die Grenze erreicht. Dort stellt man die Schuhe ab, unter gar keinen Umständen näher. Damit das den Teilnehmern meiner Kurse mit dem Krokodil nicht passiert, weise ich sie immer darauf hin, wenn sie ihre Schuhe am Feuer trocknen wollen. Es gibt in der Männerwelt aber immer wieder Ausnahmen, die beratungsresistent sind. So hatte in der Vergangenheit ein aus den Medien bekannter Staranwalt die Idee, zu meinem Kurs mit Designer-Wanderschuhen anzureisen. Ich hatte bisher noch nie solche Wanderschuhe gesehen. Sehr exotische Farbgebung, die Form wirkte unzweckmäßig und der Preis lag jenseits der 1000 Euro. Das Interessante an den Schuhen war, dass sie noch nicht mal mit einer wasserabweisenden Membran, geschweige denn mit einem Geröllschutz ausgestattet waren, der den Schuh vor Feuchtigkeit sowie vor Beschädigungen schützt. Als Folge dessen hatte der Staranwalt nach kurzer Zeit nasse Füße, als wir durchs Unterholz stiefelten. Wieder an unserer Feuerstelle angekommen, zog er seine Schuhe aus und wollte sie am Feuer trocknen. Dabei hatte er die Wanderstiefel ziemlich nah an die Flammen gestellt, worauf ich ihm den Hinweis gab, dass das dort viel zu heiß sei und die Schuhe dabei beschädigt werden könnten. Meine Aussage wurde dezent von ihm ignoriert, worauf ich ihm aus gutem Willen nochmals darauf hinwies. Auch das überhörte er, worauf ich ihn direkt nochmals ansprach. Wieder schenkte er mir kein Gehör und ich realisierte, dass die fiktive Rangordnung in seinem Kopf nicht optimal justiert war und der Mann mehr oder weniger einen schwerwiegenden und irreparablen Narzissmus durchlebte. Von da an hatte ich es verstanden. Ein Staranwalt lässt sich nämlich nichts von einem kleinen Survival-Trainer sagen. Und so etwas gibt es in einem Alpha-Menschengehirn natürlich nicht. Wie es im Leben so läuft, Mutter Natur ist grausam. Ich ließ ihn in seiner Ego-Wolke, denn letztendlich rächt das Karma alles. Und so kam es, dass sich beide Laufsohlen seiner überteuren Schuhe lösten und das berüchtigte Krokodil war direkt zweimal geboren. Jetzt musste der Anwalt die Profilsohlen von den Schuhen ablösen, um überhaupt noch einigermaßen während des Kurses laufen zu können. Aufgrund des Regens war der Waldboden rutschig und Mr. Anwalt holperte während der gesamten restlichen Kurszeit hinter uns her. Mehrfach ist er dabei natürlich ausgerutscht und hatte sich auch mal ordentlich wehgetan. Ich hatte mich sehr darüber gefreut, denn das ist der einzige Weg des Universums, wie so ein Mensch lernt. Kommen wir zurück zum Film. Der Aussteiger Karl erlegt mit seinem Gewehr einen Affen. Diesen bereiten sie dann über dem Feuer zu. Alle essen von dem Fleisch, außer der Schweizer Markus. Und Markus macht es richtig. Falls ihr mal irgendwo in der Wildnis überleben müsst, merkt euch bitte Folgendes. Es gibt Tiere, die man niemals isst. Und wenn, dann nur, wenn das akute Verhungern in letzter Sekunde abgewendet werden müsste. Aber selbst dann nicht, denn das Risiko, an dem Fleisch der Tiere zu erkranken, ist sehr hoch. Zu den Tieren, die zum Beispiel nicht auf den Speiseplan gehören, zählen unter anderem Fledermäuse, Gürteltiere, Affen und so weiter. Nur Doofe essen Affenfleisch, denn der Affe ist mit dem Menschen sehr nah verwandt und beim Verzehr des Fleisches kann das simiane Immundefizienzvirus, auch SIV genannt, übertragen werden. Es gilt als Ursprungsvirus für das menschliche Immunschwächevirus HIV. Möglich ist, dass bereits neue HIV-ähnliche Viren in den Tieren zirkulieren und Menschen sich beim Verzehr des Fleisches anstecken. Außerdem gibt es bei diesen Tieren noch ein paar Krankheiten, die für den Mensch sehr gefährlich sind und schon bei der Zubereitung der Tiere kann man sich damit infizieren. Selbst wenn der Verzehr von Affenfleisch in einigen Kulturen regelmäßig praktiziert wird, lassen wir die Finger davon. Die Männer wandern weiter. Der Schweizer Markus wird immer wieder abgehängt. Er kann kaum noch mit den anderen mithalten. Seine Füße sind entzündet und jeder Schritt schmerzt. Er hat sich wahrscheinlich die berüchtigte, im Volksmund bekannte Dschungelfäule eingefangen. Die medizinisch richtige Bezeichnung dafür lautet Fußbrand. Wie entsteht Fußbrand? Ein Fußbrand, in Klammern Immersionsfuß, entsteht, wenn die Füße tagelang in feuchten Socken und Stiefeln stecken. Der Fuß ist blass, klamm, geschwollen oder kalt. Nach dem Aufwärmen wird der Fuß rot und auf Berührung reagiert er dann mit Schmerzen. Es entwickeln sich manchmal Blasen, die aufplatzen und sich infizieren können. Fußbrand trat im Ersten Weltkrieg häufig bei Frontsoldaten auf, wenn diese Tage bis Wochen lang aus ihren Schützengräben heraus kämpften. Schützengräben laufen immer irgendwann mit Wasser voll, je nachdem, wo man sich befindet. Steht der Soldat dann dauerhaft in diesem Wasser, werden die Füße nass. Wechselt er dann nicht mehrmals am Tag die Socken und die Schuhe, bekommt er Fußbrand bzw. den beim Militär berüchtigten Krabbenfuß. Die Mobilität des Soldaten ist stark eingeschränkt, denn die Haut beginnt sich, meist noch begünstigt durch Scheuern des Schuhwerks und nasser Socken, abzulösen und darunter liegendes Gewebe liegt blank. Ablösungen von Gewebe bis zum Abriss von Faszien, Muskeln und Gelenken können erfolgen, was in der Regel Entzündungen und Fieber hervorruft. Behandelt man den Krabbenfuß nicht, führt das rasch von leichten Symptomen zu lebensbedrohlichen Zuständen. Was tun gegen Krabbenfuß? Die besten Gegenmittel sind immer noch die gleichen wie vor 100 Jahren. Trocknen der Füße, regelmäßiges Wechseln von Stiefeln und Socken und eine aufmerksame Pflege der Füße. Aussteiger Karl gibt tatsächlich einen der besten Tipps für solche Fälle mit auf den Weg, der übrigens auch für Situationen im echten Leben für alle unter euch, die den Podcast hören, zutrifft. Er sagt zu Markus: In den Pausen ziehst du einfach die Schuhe aus, spreizst deine Zehen und lässt deine Füße trocknen. Und das bewirkt sogar noch mehr. Das beugt nicht nur Blasen vor, sondern schützt auch vor Krankheiten wie Fußpilz und so weiter. Und wer mal im Leben richtig stark entzündete Füße gesehen hat, dem wird schnell klar, dass man damit unmöglich gehen kann. Da Markus so stark geh-eingeschränkt ist, beschließen die Männer, den Fluss bei ihnen in der Nähe mit einem Floß hinunterzufahren, da sie auf keinen Fall die Tour abbrechen möchten. Daraufhin bauen die vier ein Floß. Der Zuschauer kann deutlich sehen, wie sie verflochtene Baumrindenstreifen als Seil zum Verbinden der Stämme für das Wassergefährt verwenden. Mit der einzigen Machete, die sie mitführen, schlägt Karl noch formschöne Paddel aus frisch gefällten Baumstämmen heraus. Dann schippern sie den Fluss runter. Das Floß ist gut gebaut, es trägt die vier Männer samt Gepäck. Der ruhig fließende Fluss verändert seine Erscheinung an einigen Stellen und verwandelt sich dann in ein wildes Gewässer, was die vier gerade noch so meistern können. Offen gesagt ist das extrem gewagt. Mit einem selbstgebauten Floß solche Stromschnellen und so eine Gewässerkategorie zu befahren. Wenn man bedenkt, dass wenn das Floß frontal mit hoher Geschwindigkeit an beliebiger Stelle ruckartig hängen bleibt, alle, die sich auf dem Floß befinden, nach vorn vom Floß heruntergeschleudert werden, dürfte es einleuchtend sein, dass es sich hierbei um ein waghalsiges Projekt handelt. Man sollte bedenken, ein Floß ist kein Wildwasserkajak. Zudem trägt keiner Schwimmwesten oder geschweige denn einen Helm. Natürlich ist das in einer Überlebenssituation etwas vollkommen anderes, hier ist es aber absoluter Leichtsinn. Karl und der Schweizer Markus wollen zu Fuß, Jossi und der Fotograf mit dem Floß weiterreisen. Karl weist die beiden auf einer Karte in den Fluss und seine Tücken ein. Er warnt vor den vorhandenen Stromschnellen und insbesondere von einer Stelle in einer Schlucht, die mit dem Floß unpassierbar ist, da das Gewässer viel zu wild wäre. Jossi und der Fotograf erhalten noch die Machete für ihre Tour. Dann gehen die Wege der vier Männer auseinander. Jossi macht ein Nickerchen auf dem Floß, Kevin steuert das Floß, das im schnellen Wasser von allein treibt. Er hat dafür ein Paddel als Ruder für die Richtungsänderungen befestigt. Plötzlich merkt er, wie die Strömung schneller wird. Hastig weckt er Jossi, der noch nicht sofort realisiert, was gerade geschieht. Es ist schon zu spät. Sie befinden sich bereits mitten in der Schlucht, vor der Karl sie eindringlich gewarnt hat und aus der es kein Entrinnen mehr gibt. Schroffe, steile Felswände, aus dem Wasser ragende Felsen und eine hohe Fließgeschwindigkeit des Gewässers bringen das Floß auf Tempo und sie treiben auf einen mitten aus dem Wasser ragenden Felsen zu. Zum Glück zerschellt das Floß nicht am Felsen. Es stellt sich fast senkrecht gegen den Himmel am Felsen auf und die Männer werden von der Strömung, die von hinten kommt, mit dem Floß zusammen an den Felsen gedrückt. Beide halten sich mit einem großen Kraftaufwand am Floß fest, damit sie nicht von den Fluten mitgerissen werden. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das Floß vom Felsen löst. Kevin trifft eine sehr riskante Entscheidung. Er lässt vom Floß ab und schwimmt Richtung Ufer. Und dabei hat er tatsächlich das Glück, dass sein Vorhaben funktioniert. Dann löst sich das Floß mit Jossi an Bord vom Fels und er wird von den Fluten mitgerissen. In so einem Wasserstrom hat man keine Chance. Man ist den Gewalten der Strömung ausgeliefert. Jossis Körper wird in den Fluten herumgewirbelt. Dabei schlägt unter Wasser sein Kopf an einen Stein an und er verliert kurz das Bewusstsein. Das Gewässer wird nach einiger Zeit etwas ruhiger. Er kann sich an einem Stein festhalten und von dort aus ans sichere Ufer schwimmen. Das Floß mitsamt der Ausrüstung ist weg. Er ist jetzt ganz allein, trägt nur seine nasse Bekleidung am Körper. Jossi muss eine Felswand mit brüchigem Gestein hochklettern, was auch nicht ungefährlich ist. Es bleibt ihm aber nichts anderes übrig. Die verregnete Nacht verbringt er kauernd unter dem Felsvorsprung. Am nächsten Morgen wird er von einem metallischen Klappern geweckt. Er schaut hinunter auf den Fluss und kann wie durch ein Wunder geschickt ein Gepäck entdecken, was vom Floß stammt und im Wasser schwimmt. Jossi schafft es, den Rucksack zu bergen und macht sich damit nun auf in den Dschungel. Man sieht Jossi sich durch den dichten Dschungel kämpfen. Eine Einblendung weist den Zuschauer darauf hin, dass er inzwischen schon den sechsten Tag unterwegs ist. Oben an einem Baum sieht er pralle Früchte hängen. Er klettert hinauf und aus einem Astloch heraus faucht ihn eine Schlange an. Er stürzt hinab, landet aber auf den Beinen und klettert erneut hoch und sagt sich gleichzeitig, ich bin ein Mann der Tat. Naja, recht hat er, aber es gibt ja auch schwachsinnige Taten. Jetzt greift er schnell in das Loch, packt die Schlange, reißt sie hinaus und lässt sie auf den Boden in die Tiefe fallen. Einen solchen Müll habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Fetter Minuspunkt dafür. Das Risiko-Nutzen-Verhältnis stimmt hier in keinem Fall. Er weiß ja sicherlich nicht, ob die Schlange giftig ist oder nicht. Und falls sie ungiftig ist, macht man so etwas trotzdem nicht, da Schlangenbisse wie alle Tierbisse von Säugern immer mit schweren Entzündungen enden können. Das ist vor allem im Dschungel schlecht, weil dort Wunden wegen der Feuchtigkeit oft schlecht heilen. Er springt vom Baum hinab und jetzt, oh mein Gott, zertrümmert er den Schädel der noch lebenden Schlange mit einem Stein. Miserables Hollywood-Kino. Genauso hätte er mit einem Zahnstocher die Augen der Schlange ausstechen können. Das wäre genauso dumm gewesen. Und jetzt stelle ich mir die Frage, ob die Früchte am Baum essbar gewesen wären. Auf seiner Stirn bemerkt er eine Beule, die von weicher Konsistenz ist. Er untersucht die Beule intensiver und stellt fest, dass sich dort etwas drin befindet, was sich bewegt. In den Tropen, und natürlich nicht nur dort, gibt es eine Reihe fieser Krankheiten, die den Menschen plagen können. Eine Spezies davon ist der Hautmaulwurf, Larva migrans genannt. Er entsteht durch Larven verschiedener Hakenwürmer. Diese schlangenförmigen, teils eitrigen Hautveränderungen finden sich vorwiegend an den Fußsohlen. Larva migrans heilt meist nach einigen Tagen bis Wochen von selbst ab. Mit entsprechenden gegen Parasiten wirkenden Cremes oder Tabletten kann die Abheilung aber beschleunigt werden. Die Maden der südamerikanischen Hautdasselfliege Dermatobia hominis dagegen entwickeln sich unter der Haut des Menschen und lassen sich nur chirurgisch entfernen. Und ihr werdet es nicht glauben, es gibt auch noch eine Krankheit, die tatsächlich existiert, obwohl kein Schädling am Körper tätig wurde. Die wahnhafte Vorstellung, die eigene Haut sei von Parasiten befallen, auch Dermatozoen waren genannt, führt zu massivem Leidensdruck bei den Betroffenen. Die Patienten sind überzeugt davon, dass sie von Würmern, Milben oder Insekten heimgesucht werden. Um die Plagegeister loszuwerden, greifen sie oft zu drastischen Maßnahmen und schädigen damit ihre Haut. Eigentlich ist die Erkrankung mit Psychopharmaka behandelbar. Das Problem? Die fehlende Einsicht der Patienten in die Notwendigkeit einer solchen Therapie. Zum Dermatozoenwahn habe ich euch einen Link in die Shownotes gepackt. Jossi wird die Beule aufschneiden und den Parasit entfernen. Dazu ritzt er mit einer Pinzette einen Schlitz in die Stirnhaut und zieht einen langen, sich schnell windenden Wurm hinaus. Danach drückt er den Rest der Beule aus. Immer schwierig, so etwas aus der Ferne zu beurteilen, vom Infektionsrisiko gesehen jedoch ein absolutes No-Go. Klar, es ist eine Überlebenssituation und da ist bekanntlich vieles anders. Dennoch darf man nie mit verdreckten Fingern in eine Wunde greifen, so wie man es im Film sieht. In einem Survival-Film darf die Endboss-Bestie natürlich nicht fehlen. Ein Jaguar nähert sich Jossi. Aus seinem Rucksack packt er schnell eine Spraydose aus. Er hält ein entzündetes Feuerzeug davor und als sich das Tier nahe genug an ihn heranpirscht, betätigt er den Taster der Spraydose und wegen des ausströmenden Treibgases schießt eine Stichflamme Richtung Jaguar. Er hat das Tier erfolgreich verscheucht. Ob das in Wirklichkeit funktioniert, weiß ich nicht. Ich war noch nicht in der Situation. Denkbar wäre es. Dann findet er am Boden des Regenwalds ein paar Vogeleier in einem Nest. Die öffnet er, wirft die Schale auf den Boden und verspeist die darin befindlichen Küken roh. Aus survivaltechnischer Sicht, da er kein Feuer hat, nachvollziehbar, wenn auch keineswegs empfehlenswert. Vielleicht kennt das einer von euch von Reisen auf die Philippinen oder nach Vietnam. Dort gibt es Balut, ein angebrütetes, gekochtes Enten- oder Hühnerei, das etwa 20 bis 30 Minuten gekocht und dann verzehrt wird. Keine appetitliche Vorstellung. In diesem Fall ist das Essen von angebrüteten Eiern unbedenklich, weil die Parasiten und pathogenen Keime darin beim Erhitzen sicher abgetötet werden. Bei Yossi jedoch ist der rohe Verzehr gefährlich, da Parasiten und Viren dabei auf den Menschen übertragen werden und irreparable Schäden an der Gesundheit verursachen können. Im schlimmsten Fall kann man an den Folgeerscheinungen versterben. Yossi irrt durch den Regenwald. Er findet auf dem matschigen Boden frische Fußspuren und schnell schöpft er Hoffnung, dass Kevin in der Nähe ist. Sofort ruft er mehrfach laut seinen Namen. Vielleicht hat das Ganze jetzt für ihn endlich ein Ende. Dann entdeckt er die Eierschalen, die er beim Öffnen des Eis, das er verspeist hat, liegen gelassen hat. Yossi ist im Kreis gelaufen, wie das in der Realität eben vorkommen kann. Dabei muss es für diesen Fauxpas noch nicht einmal dichte Vegetation in der Wildnis sein. Wie oft habe ich beim Militär erlebt, dass Soldaten bei dichtem Nebel während Übungen irgendwo in Deutschland im Kreis gelaufen sind oder ihr Ziel nicht gefunden haben und das trotz Karte. Daraus sollte man aber jetzt nicht schließen, dass Soldaten nicht mit der Karte umgehen können. Nein, das kann jedem passieren, wenn man nicht aufpasst, beziehungsweise wenn keine Referenzpunkte zu sehen sind, die man für die Navigation nutzen kann. Referenzpunkte sind auffällige Geländegegebenheiten oder Objekte, die das Orientieren in der Ferne erleichtern. Sieht man beispielsweise auf einer flachen Ebene einen markant auffälligen Baum in der Ferne, so kann man diesen mit der Karte abgleichen und zu ihm hinlaufen und hält dabei immer die Richtung, solange er sichtbar ist. Bei schlechter Sicht hat man diesen Bonus nicht und genau das ist bei Yossi im Film das Problem. Hier wäre es empfehlenswert, dass man in so einer Situation im Dschungel Markierungen setzt, um so grob die Richtung zu halten und die Fehlerquote zu verkleinern. Denkbar wäre, dass man Äste umknickt und diese zu Boden hängen lässt oder mit Stöcken Pfeile auf den Boden legt, dass, falls man im Kreis läuft, die Laufrichtung angezeigt bekommt. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Glücklicherweise zieht ein Gewitter mit Regen auf, womit Yossi seinen Durst stillen kann. Obwohl es im Dschungel auch andere Methoden zur Wassergewinnung gibt, ist das die einfachste, wenn es regnet. Die anderen Methoden kennt aber nicht jeder, daher sollte man als Laie dann auch auf den Regen warten. Regenwasser kann immer bedenkenlos konsumiert werden, wenn man es auffängt und wenn das Auffangbehältnis nicht kontaminiert ist bzw. man das Wasser nicht selbst kontaminiert. Damit meine ich, dass wenn man mit schmutzigen Händen ins Wasser greift, weil man das Gefäß vielleicht nicht anders halten kann und so weiter. Ansonsten gibt es keine pathogenen Keime, die mit dem Regen herabfallen und uns gefährlich werden könnten. Jetzt geschieht etwas Interessantes. Yossi tritt in einen Sumpf und wird sofort bis zum Hals nach unten gezogen. Er bewegt sich heftig, macht aber dann das Richtige. Er bleibt so regungslos wie möglich. Die Bewegungen haben dafür gesorgt, dass er tiefer einsinkt. Jedoch ist das ganz normal, dass man strampelt, wenn man das nicht weiß. Die meisten Menschen reagieren so. Idealerweise hätte er sich in die Horizontale bringen müssen, so gut es noch geht, um den Auftrieb zu verbessern. Das klappt aber in der Praxis nicht immer so gut. Ich werde häufig bei meinen Kursen gefragt, ob die Techniken zum Überleben im Sumpf und im Moor die gleichen sind, wenn man einsinkt. Hier gibt es aber gravierende Unterschiede. Sümpfe sind von der Beschaffenheit anders als Moore. Während der Sumpf, so wie wir uns ihn vorstellen, eigentlich ein Becken voller weicher Matsch ist, besteht das Moor grob gesagt aus drei Schichten. Einer Oberfläche aus Bewuchs, der Wasserschicht und zuletzt dann der Schlammschicht auf dem Boden. Das Moor wird erst dann gefährlich, wenn die Füße in der Schlammschicht stecken. Dann gibt es aus eigener Kraft kein Entrinnen mehr und man stirbt an der Unterkühlung, weil einem das Wasser um einen herum die Wärme aus dem Körper zieht. Woher ich das weiß? Ganz einfach. weil ich in der Vergangenheit schon viel in Mooren mit Sicherung experimentiert habe. So habe ich unter anderem am eigenen Leib getestet, was man nach dem Einbrechen ins Moor machen kann und ob man sich daraus mit eigener Kraft wieder befreien kann. Einen meiner ersten Fernsehbeiträge könnt ihr hier in den Shownotes schauen. Da habe ich im Jahr 2010 das Wissensmagazin Galileo begleitet, wo es eben um das Thema Moore und Einsinken geht. Tatsächlich kann sich Jossi aus eigener Kraft befreien, indem er über seinen Kopf einen Ast eines Gewächses greift und sich dann aus dem Sumpf herauszieht. Glück gehabt. Das Problem wäre nicht gewesen, dass er komplett heruntergezogen wird, was jedoch auch passieren kann, sondern dass er im Sumpf verhungert und verdurstet wäre. Fotograf Kevin wird inzwischen von Menschen gefunden. Er initiiert sofort die Suche nach Jossi mit einem Flugzeug. Durch einen Zufall findet er später Jossi, als er mit einem Einheimischen mit einem Boot den Fluss absucht. Jossi ist gerettet, der Film zu Ende. Fazit: Bis auf ein paar Szenen, die ich nicht alle hier im Podcast kommentiert habe, ist der Film aus Survival-Sicht okay. Einige mögliche Risiken der Natur wurden dargestellt und ich möchte auch hier wieder betonen, dass sich nicht alles realitätsnah in einem Film umsetzen lässt. Aber weiterhin gibt es hier nichts zu meckern und damit endet diese Podcast-Folge für heute. In 14 Tagen gibt es für euch den Film Alpha, der 20.000 Jahre vor unserer Zeit während der letzten Eiszeit spielt. Ein junger Jäger muss schwer verletzt zu seinem Stamm zurückfinden und sich dabei durch die Natur kämpfen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und bis dann, euer Lars Konarek.